SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Das Jahr 2021 war bisher zumindest ein Jahr der Wetterextreme. Von daher ist unser heutiger Studiogast möglicherweise auch im weitesten Sinn auf seine Kosten gekommen. Der Wetterfotograf und Sturmjäger Bastian Werner. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung in die Sendung.
Wann waren Sie zuletzt im Einsatz?
Tatsächlich war das von Samstag auf Sonntagnacht letztes Wochenende. Da ist eine Gewitterfront rübergezogen, kam von Frankreich rüber, ein bisschen durch Elsass, durch den Pfälzerwald und dann weiter so Richtung Heidelberg rüber, Heilbronn, die Ecke. Und über Stuttgart kam noch was rüber, das kam von Straßburg hoch und ist dann so nach bis Stuttgart, einmal über den Nordschwarzwald drüber.
Sie haben sich ins Auto gesetzt und sind wohin gefahren?
Genau, einfach ins Auto rein, noch zwei Teamkollegen eingesammelt und dann sind wir los auf Tour.
Mit wie vielen Fotoapparaten?
Wie viele Fotoapparate hatten wir? Also ich hatte zwei Stück und meinen Teamkollegen jeweils einen, ja.
Wie nah an den Gewittern waren Sie dran?
Mittendrin, also wirklich mittendrin. Aber wir wollen das gar nicht, normalerweise wollen wir immer nur vorne herfahren, weil im Regen kann ich ja mit der Kamera keine Blitze fotografieren. Aha. Und deswegen eigentlich wäre es immer vorne dran. Und drin im Gewitter sind wir eigentlich meistens nur, wenn es uns eingeholt hat und dann versuchen wir wieder vorne dran zu fahren.
War es ein gefährlicher Einsatz?
Nein, das war ungefährlich. Das war weder mit großem Hagel noch mit irgendwelchen starken Sturmböen begleitet, die Gewitterfront.
Welches war Ihr gefährlichster Einsatz?
Oh, der gefährlichste Einsatz, das war, das können Sie, Sie kommen ja, haben Sie auch gesagt, Sie kommen auch aus Reutlingen, am 28.07.2020.
Nee, ich komme nicht aus Reutlingen, aus der Ecke. Ich kenne nur Reutlingen.
Ach,
einigermaßen
so, Sie
gut.
Kennen. Aber dann habe ich das schon missverstanden. Ja, aber aus dieser Problem. Region, ja. 28.07.2013, ist eine Unwetterfront die ganze Schwäbische Alb entlang gezogen. Die ist wirklich gekommen, hat sich so im Südschwarzwald gebildet und so die Alpkante nach Nordosten gezogen.
Ja.
Und diese Unwetterfront hatte damals 3,6 Milliarden Euro nur versicherte Summe an Schaden verursacht. Also jeder, der wohnt, der kann sich an dieses Datum erinnern. Also Dachstühle zerstört, Autos zerhagelt, ja.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man durch einen Ort gefahren ist und es sah aus, keine Ahnung, es gibt diesen abgedroschenen Begriff wie nach dem Krieg.
Ja.
Und es gab einen Nachbarort, da war überhaupt nichts.
Absolut, das ist dann ganz, ganz lokal, wo dann diese großen Hagelkörner wirklich einschlagen.
Und Sie waren wo damals, 2013?
Wir standen direkt bei oben unter Teck, da haben wir unter der Burg Teck gestanden, haben das beobachtet, wie das eben so die Alpkante entlanggezogen ist.
Ja, können Sie sich noch an Ihren allerersten Einsatz erinnern?
Mein allererster Einsatz, der war zum Glück so spektakulär, dass es mich direkt gefesselt hat, weiterzumachen mit dem Stormchasen. Das war 2011. Da ist eine Gewitterfront, auch ganz, ganz typisch, von Frankreich über Rheinland-Pfalz gezogen und dann so nach Südhessen rüber. Das war eine sogenannte Superzelle. Und die hatte dann Orkanböen hervorgebracht. Und zwar so dermaßen, dass es hinter mir, zwar 300 Meter weiter weg, hat das Dach abgedeckt von einem Bauernhof. Und da lagen Teile von dem Dach daneben meinem Auto damals.
Okay.
Und ich hatte noch so einer Rollerfahrerin geholfen, vielleicht hört ihr ja gerade zu. Der habe ich dann quasi noch ins Auto reingezerrt, weil die haben die Tür fast nicht mehr zubekommen. Und den Roller hat es dann auch wirklich in den Graben reingeschoben mit dem Wind. Das war so ein Feldweggraben. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich ziemlich krasses.
Und Ihr Auto ist stehen geblieben oder hat es das auch umgeworfen?
Nee, wenn man sich mit der Windrichtung parkt, dann muss das Auto das natürlich abkönnen.
Ja. Wichtiger Tipp, mit der Windrichtung parken.
Genau, Frontscheibe in die Windrichtung hilft bei Orkan.
Sie haben sich wann aufs Fotografieren spezialisiert?
Das kann man, glaube ich, nicht mit einem Datum benennen. Das hat sich einfach so über die Jahre halt ergeben, dass ich angefangen habe, damit Geld zu verdienen. Dann sagt man, okay, jetzt macht man das irgendwann dann Vollzeit.
Geld verdienen heißt konkret?
Dass ich wirklich, sage ich mal, damit meinen Lebensunterhalt ganz gut verdienen kann. Und das ist so die Grenze, wo ich sage, okay.
Indem Sie die Fotos verkaufen zum Beispiel?
Tatsächlich nicht. Das ist immer so, da muss ich dann immer Leute auswählen und sagen, ja, ich werde jetzt Landschaftsfotograf. Das ist tatsächlich viel, viel Liebhaberei. Ah. Wenn man jetzt Glück hat, man wohnt in der Region, sagen wir, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb, wo man so Tourismus hat, dann kann man Landschaftsfotografien verkaufen. Aber jetzt in Südhessen, da ist alles flach, da geht das jetzt nicht. Das heißt, ich verdiene wirklich mit den Fotoreisen, die ich anbiete. Ich habe Bücher geschrieben über das Wetter, wie ich das vorhersage als Fotograf und so, damit verdiene ich da mein Geld.
Wobei, in Darmstadt ist da nicht irgendein schönerer Teil zum Weltkulturerbe kürzlich erklärt
worden? Ja, die Mathildenhöhe, aber das ist ja dann keine Landschaftsfotografie, ich will ja wirklich Landschaft, Natur.
Und die ist ja vermutlich auch schon 10.000 Mal fotografiert.
Und das auch, ja.
Fotografiert worden.
Ja. Wobei ich warte noch auf den Tag, wo dir dieser Fünf-Finger-Turm so aus dem Nebel oben rausschaut. Weil das ist ja so ein bisschen höher, so 50 Meter höher als die Umgebung ungefähr, dann die Spitze und dann kann man das machen.
Sie haben in Darmstadt auch studiert, was genau?
Optotechnik und Bildverarbeitung. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Fehlt viel Nachwuchs, ist ein sehr, sehr schöner Studiengang und man lernt richtig viel. Und es ist ein Zukunftsberuf, es geht um Bildverarbeitung, ist überall drin, ist selbstfahrende Autos, irgendwann sagt der Kühlschrank, was im Kühlschrank ist und welche Rezepte du benutzen könntest, das ist alles Bildverarbeitung.
Und wie kriegen Sie das in Zusammenhang gebracht mit der Fotografiererei?
Es ist ganz praktisch, genau zu wissen, wie die Kameratechnik funktioniert, um dann Fotos zu machen. Also für mich sind so sein Kamerafilter nicht irgendwie was, was dann hinter einem Bild irgendwas Künstlerisches macht und ich weiß halt physisch, was dann zum Beispiel beim Fotografieren genau passiert. Und das hilft dann einem wirklich in der Realität Motive zu planen.
Ja, Corona hat ja das Leben von uns allen sehr beeinträchtigt, die letzten anderthalb Jahre. Wie sah es da bei Ihnen aus?
Ja, sehr schwierig. Ich hatte zum Glück gut gewirtschaftet, weil ich während dem Studium keine Zeit hatte, sozusagen viel von meinem Geld auszugeben, was ich damals immer verdient hatte. Deswegen hatte ich da einen Puffer gehabt. Aber es war so, erstmal komplett alle Fotokurse abgesagt, die ein Drittel wahrscheinlich von meinem Standbein sind. Fotoreisen abgesagt, ich musste Leute zurückzahlen. Eine Dame war so nett, die hat mir wirklich, ich habe gesagt, ich reise fällt auf, ich muss gucken, wann ich das zurückzahle, weil die Unterkünfte waren ja bezahlt, die wollen ja auch dann ihr Geld nicht zurückzahlen. Die hat mir eine Woche später direkt die Post vom Anwalt geschickt, das fand ich nicht so cool. Und dann, ja, war ich halt wirklich, musste ich viel Geld zurückzahlen, aber ich habe es dann auch langsam wieder aufgehört über Online-Kurse, habe dann Videokurse und so gemacht, aber es war schon erstmal krass, so wirklich bei Null auf einmal zu sein.
Wie ist es jetzt angesichts des Umstandes, dass doch relativ viele Menschen geimpft sind, allerdings man ja nicht wirklich Planungssicherheit hat?
Genau, das ist das Problem. Ich traue mich nicht. Also ich hätte sehr, sehr gerne, man darf jetzt zum Beispiel nach Norwegen zum Polarlicht wieder reisen, hätte ich sehr gerne meine Touren gemacht, weil ich es unglaublich lieber. Es ist wirklich, ich finde es fantastisch, wenn ich Leuten sagen kann, ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Polarlicht funktioniert, ich kenne mich damit nicht aus und ich so auf den Lofoten von Insel zu Insel fahren, dann genau die Wolkenlücken zu finden, wo man jetzt dann das Polarlicht sehen kann und dann zu sehen, wie halt die Leute sich darüber freuen, das finde ich total cool und das war sehr schade, dass ich das dieses Jahr nicht machen konnte.
Ja, warum ist es eine gute Idee, sagen wir mal, im September, Oktober in den Norden Norwegens zu reisen und nachts an den Himmel zu gucken?
Man hat den Vorteil, das Wetter ist noch meistens ein Ticken besser zu der Jahreszeit und ich mag es einfach landschaftlich viel lieber in der Jahreszeit. Man hat nicht komplett Nacht, das kann sehr auslaugend sein, man sagt, man macht jetzt zwei Wochen Polarlichtreise nach Norwegen und dann mache ich das im Winter, dann habe ich vielleicht Pech gehabt, zwei Wochen lang Schnee, jeden Tag in der kompletten Dunkelheit. Das ist nicht so schön, deswegen würde ich empfehlen, Ende September, Oktober hochzufliegen. Hat man so 12 Stunden lang Nacht, 12 Stunden lang kann man Polarlicht gucken, aber ein fantastischer Indien-Sommer. Die kompletten Fjorde sind golden und es ist einfach so schön in der Jahreszeit dort oben und viel, viel weniger Touristen als im Winter.
Okay, und wie ist es dann nachts, wenn man nach oben guckt?
Das ist das Fantastischste. Also wenn dann das Polarlicht kommt nachts, also ich sag mal so, ich habe schon Tornados gesehen, war schon am Vulkanausbruch, aber diese Erhabenheit, diese Schönheit, die man beim Polarlicht hat, das hat man nirgendwo anders bei einem anderen Phänomen, finde ich. Wenn man steht da unten, das geht wirklich um den kompletten Himmel. Und man kann die Erdkrümmung an diesem Band sehen. Man sieht wirklich, wie das vom einen Ende vom Horizont sich rumkrümmt. Und das passiert ja in 100 Kilometern Höhe über dem Boden. Das heißt,
welche physikalische Erklärung gibt es eigentlich für diese Polarlichter?
Das ist ganz einfach. Das sind die schnellen geladenen Teilchen von der Sonne, vom Sonnenwind, die vom Erdmagnetfeld rumgekrümmt werden zu den Polen hin und dann kollidieren die da oben in der ganz, ganz dünnen Luft eben mit den verschiedenen Molekülen und Atomen und das erzeugt dieses Leuchten. Das ist ungefähr das gleiche Effekt, wie ich so eine Neonröhre oder sowas habe.
Was sieht man im Norden Norwegens, weil die Luft ja sehr klar ist, noch bei Nacht besonders gut, wenn man Richtung Himmel guckt?
Ich habe mal ein UFO gesehen oder zwei. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich meine, ich kenne Sie, ich habe einen Segelflugausbildung gemacht, ich habe mich sehr viel für Fliegen interessiert. Und da oben passiert am Himmel gar nichts. Da fliegt vielleicht mal einmal am Tag ein Flugzeug irgendwie rüber. Und das war ja noch in der blauen Stunde, bevor man Sterne sehen konnte. Und das war so hell, dass ich es aus dem Augenwinkel am Himmel habe leuchten sehen. Zwei Punkte, 30 Sekunden, stillstehen komplett. Aber so unglaublich hell, dass in der Dämmerung heller gewesen sind als alles andere. Und nicht wie so ein kleiner Punkt wie die Venus, sondern wirklich so eine Scheibe. Komplett ruhig stehend, keine Bewegung drin, aufgeleuchtet und dann leicht gedimmt und dann wieder verschwunden. Und ich konnte mir nicht erklären, was das war. kein Kampfchat oder sowas, hat nicht geblinkt, hat sich nicht bewegt, sehr komisch gewesen.
Haben Sie es fotografisch festgehalten?
Nein, das ging leider, ich habe meine Kamera nicht aufgebaut gehabt. Ich habe tatsächlich irgendwie auf die Dunkelheit und auf das Polarlicht gewartet und dann habe ich so da rumgesessen der Tundra. Ja.
Also wir halten fest, Sie sagen, Sie haben zwei UFOs gesehen,
ich habe zwei UFOs
gesehen. Auf Nachfrage können Sie es leider Gottes nicht belegen und nicht beweisen.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja, aber Sie sind echt davon überzeugt?
Ich bin da, also UFO heißt ja erstmal unbekanntes Flugobjekt. Also was das jetzt gewesen ist, kann ich einfach nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es für mich kein Flugzeug, kein Satellit oder so gewesen ist. Ja.
Was man gesichert sagen kann, ist, wenn man genauer hinguckt, dass man möglicherweise die Milchstraße sieht?
Milchstraße ist schwieriger, weil man ist schon so weit im Norden oben. Es gibt ja dieses sogenannte galaktische Zentrum. Das meinen immer die meisten, wenn sie von der Milchstraße sprechen. Das ist sozusagen das Zentrum unserer Milchstraße. Und wenn ich dann so weit auf der Nordhalbkugel bin, dann gucke ich schon recht weit raus in das leere Weltall und kann nur so das nördlichere Ende von der Milchstraße sozusagen sehen.
Planeten, sieht man die?
Planeten sieht man, aber die schweben ja immer an irgendwelchen anderen Stellen rum, je nachdem
die Jahreszeit. Ist auch nicht so schrecklich groß dann, vermutlich.
Ja, es sind halt kleine Pünktchen.
Am Himmel. Jetzt gehen wir in die USA und sind dann bei Tornados, die natürlich eine ganz andere Gefährlichkeit haben, auch für die Menschen, die davon betroffen sind. Wie viele Tornados haben Sie schon erlebt?
Insgesamt waren es jetzt 6 Stück, die ich sehen durfte. Wobei man es immer sagen muss, Tornado ist extrem schwierig. Also diese Fotos hinzukommen, wo ich so einen perfekten Tornado sieht, so wirklich schön mit Licht und allem, die sind sehr, sehr schwierig. Meistens ist auch, wenn ich mir so vorstelle, so eine Gewittertelle, die hat so 30, 40 Kilometer Durchmesser und dann ist so ein Tornado, so ein Schlauch von 200, 300 Metern irgendwo im Nichts und selbst in den USA mit den perfekten Straßenführungen im flachen Land, wenn ich da nicht in dem Moment perfekt stehe, dann habe ich vielleicht für 5 Minuten so einen grauen Schlauch am Horizont, aber genau, das ist sehr, sehr schwierig, so ein Tornado perfekt zu fotografieren.
Was müssen Sie, bevor Sie zum Fotografieren kommen, vorher wissen?
Ich muss ein Zielgebiet finden und zwar ist das der Punkt, wo eben die warme und die kalte Luft aufeinandertreffen. Da gibt es so 3 Zutaten. Das ist einmal die Energie, die in der Luft steckt. Das kann man mal selbst merken. Wenn man so mal die Hand über den Wasserkocher hält, dann merkt man, wenn das Wasser an der Hand kondensiert, wie viel Energie eigentlich in dieser warmen, feuchten Luft steckt. Wo der Jetstream drüber geht, der halt eben den Wind erzeugt. Und da kann sich an dieser Stelle ein Tornado bilden. Und zu diesem Gebiet müssen wir dann eben hinfahren und warten dann auf die Gewitterzellen dort.
Und was passiert dann, wenn das Gewitter eintrifft?
Also eigentlich geht das so los, man hat erstmal so ein paar kleine Cumuluswölkchen, so Schäfchenwolken, die werden immer größer und die verdichten sich dann irgendwann zu so einer schwarzen, großen, grauen Zelle. Da gibt es so ganz faszinierende Wolkenstrukturen und aus diesen Wolkenstrukturen können wir als Sturmjäger herauslesen, an welcher Stelle jetzt sich der Tornado bilden könnte. Und dann versuchen wir uns so zu positionieren, dass dann eben die paar Minuten, wo der am Boden ist, wir so stehen, dass man den eben beobachten und fotografieren kann.
Welche Windgeschwindigkeiten kriegen Sie da ab?
Außerhalb jetzt zu direkt den Orkan vom Gewitter vielleicht mal, wenn wir es nicht schaffen, da wegzukommen. Aber jetzt so vom Tornado, da kann man nicht auf Risiko gehen. Da halten wir immer genügend Abstand, dass wir den Wind vom Tornado nicht mitbekommen.
Wie groß ist dieser Abstand, den Sie da brauchen zur Sicherheit?
Das kommt ganz drauf an. Also der Tornado zieht sozusagen mit dem Gewitter weiter. Wenn ich jetzt so fahre, dass der Tornado von mir weggeht die ganze Zeit, dann kann ich da hinterherfahren. Wenn es jetzt aber so wäre, dass der Tornado genau auf mich zukommen würde, dann muss ich natürlich dann einen viel größeren Sicherheitsabstand einplanen, um halt da noch flüchten zu können. Ja.
Was würde passieren, wenn Sie diesen Sicherheitsabstand nicht einhalten?
Erstmal, der Tornado ist dieser Schlüssel. Das ist nur die Kondensation vom Tornado. Der Tornado ist der eigentliche Wind. Sozusagen von außen rum nimmt die Windgeschwindigkeit bis zu diesem Rüssel immer, immer weiter zu. Das heißt, auch wenn man das nicht sieht, kann man außen schon wirklich über sehr, sehr starke Orkanböen haben, bevor man richtig in diesem Rüssel drin ist. Und das kann einem schon von der Straße runterwerfen und rumschleudern. Dann kommt man natürlich gar auf jeden Fall in den Tornado rein, ja.
Ja, was ist der sicherste Platz? Das eigene Auto?
Abstand. Also auch im eigenen Auto, den Windgeschwindigkeiten vom Tornado, wenn das wirklich mal über die Stärke F2 hinausgeht, schleudert er auch so ein Auto rum. Also man wird jetzt nicht so hoch gesaugt, wie das jetzt aus Hollywood kennt, aber man wird halt mit hohen Windgeschwindigkeiten überrollt, übers Feld geschleudert, ja.
Tornados gibt es in Deutschland nicht oder so gut wie nicht. Es hat diese grässlichen Unwetter gegeben in Deutschland, in NRW und in Rheinland-Pfalz mit diesen hochdramatischen Folgen und mit diesen vielen Toten. Nach dem, was Sie wissen, wie Sie es einschätzen können, haben die Behörden da einfach zu spät reagiert? Hätte man da viel früher reagieren müssen?
Absolut. Also, dass diese Lage kommt mit dieser Position von diesem Tiefdruckgebiet relativ zu Deutschland, dass wir quasi von Nordosten einmal so über Polen herum die Warmluft reingeführt bekommen und dass es so viel regnen wird, das war klar. Es war vielleicht 4 Tage vorher noch nicht klar, wo das dann genau verortet wird, aber 2 Tage vorher konnte man das dann auf jeden Fall sagen, dass genau dieses Gebiet in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, dass das davon getroffen werden wird, dieser Streifen, so vom Ahrtal rüber Richtung Siegerland vor ins Siegerland.
Und diese Meldungen versehen mit der entsprechenden Warnmeldung sind auch so rausgegangen dann?
Genau. Ich habe natürlich auch noch entsprechend die Bekannten am Deutschen Wetterdienst und das wird alles rausgegeben. Ja. Wir haben so viele Klimamodelle und Wettermodelle, die das alles durchrechnen. Die kosten Milliarden von Euro pro Jahr und dann hören wir nicht darauf. Das verstehe ich nicht. Und das geht halt natürlich so weit. Also es geht so weit, dass ich mich 2-3 Tage vorher weiß ich, dass es Gewitter zum Beispiel in München gibt. Dann setze ich mich mit meinem Team im Auto vormittags und fahre dann nach München. Dann zieht die Gewitterzelle da vorbei mit Orkanböen. Und das wissen wir vorher. Es wird einfach nur nicht kommuniziert. Das ist das so ein bisschen das Problem. Weil Sie kennen das ja selbst, Sie haben 10 Sekunden Zeit für das Wetter jetzt hier. Und Wetter ist so individuell. Das Wetter auf dem Schwarzwald ist anders als im Rheingraben. Und das müsste irgendwie zielgerichteter kommuniziert werden.
Gut, also diese 10 Sekunden, die reichen natürlich bei einer Wetterlage wie heute, wo es irgendwie von Norden ein paar Wolken, ein bisschen Regen gibt. Ja. Aber bei so einer hochdramatischen Geschichte muss man es, und also wenn ich da für die Medien sprechen darf, dann wird es natürlich auch anders kommuniziert. Aber du kannst halt nur kommunizieren, was du weißt und was du an Material bekommen hast.
Genau, aber ich glaube einfach, dass wir zu lange uns darauf ausruhen konnten, dass wir in so einer gemäßigten Klimazone einfach hier wohnen. Das ist, glaube ich, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ich meine, wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir jetzt irrsinnig krasse Sachen bekommen, morgen Tornadolage und danach einen Hurricane, das wird hier nicht passieren. Aber gerade was diese Ereignisse von diesen Flutkatastrophen angeht, da müssen wir uns drauf vorbereiten.
Also apropos Tornado, eine Hörerin schreibt natürlich zu Recht, dass es in Deutschland auch Tornados gegeben hat, aber natürlich nicht in der Häufigkeit und vermutlich auch nicht in der dramatischen Dimension wie in den USA.
Genau, es gibt bei uns auch Tornados, aber die langlebigen Tornados treten dann vor allen Dingen im Norden und im Osten von Deutschland auf, da wo es jetzt wieder flach ist. Es gibt auch bei uns natürlich in der Region immer Tornados, aber sie erreichen nicht selten, statistisch sage ich mal hintendran, wie in den USA, die Stärke und die Lebensdauer von einem Tornado. Da gibt es Tornados, die können eine halbe Stunde weiterziehen. Das funktioniert hier nicht, wenn man sich das vorstellt. Das geht über den Schwarzwald drüber. Dann wird die Luftströmung so durchwirbelt in dieser Gewitterzelle, dass der Tornado eben nicht so eine lange Lebenszeit erreichen kann.
Apropos Gewitter, es gibt die unterschiedlichsten Gewitterformationen. Aber in jedem Fall, wenn man es erlebt, stellt man fest, die Macht und die Kraft und die Gewalt der Natur ist riesengroß. Nochmal der Blick in die Vergangenheit. Wir haben eingangs der Sendung kurz drüber gesprochen. Sommer 2013, ein extremes Hagelunwetter in und bei und um Reutlingen mit wie großen Hagelkörnern?
Bis zu 8 Zentimeter groß, also so eine geballte Faust.
Ja, mit den entsprechenden Schäden und einer wahnwitzigen Schadenssumme.
3,6 Milliarden Euro, nur versicherte Summe, also das ist die statistisch erfassbare Wert. Das heißt also Obstschäden, die sowas nicht versichert waren oder sowas, das ist gar nicht damit drin reingerechnet.
War das mit das schwerste Gewitter, das wir in Deutschland hatten?
Das war definitiv das schwerste Gewitter, mit Abstand. Ja, die hat sogar Flutkatastrophen im Schadensbereich übertroffen.
Ja, Sie waren nicht mittendrin, aber
wir waren mittendrin, leider. Wir haben das auf 5 Minuten genau geschafft und zwar war der Sohn vom Kollegen krank, deswegen sind wir später in Darmstadt losgekommen, als wir wollten. Und dann war es natürlich so nachmittags, 16, 17 Uhr um Stuttgart rum. Ich meine, den Verkehr kennt man hier. Dann haben wir so 5 Minuten vorher noch hingeschafft. Und dann konnten wir auch nicht mehr weg und haben entsprechend das Auto vom Kollegen verhageln lassen. Aber er hat natürlich eine Teilkaskoversicherung gehabt, die das dann auch gezahlt hat. Aber trotzdem ist das natürlich ärgerlich.
Wie sah das Auto aus?
Es hat jemand mit dem Baseballschläger drauf rumgekloppt.
Ja, konnte man das noch reparieren oder war das Schrott?
Nee, also die Haldellen hat man jetzt einfach mal drinnen gelassen, halt neue Windschutzscheibe rein, aber es war dann halt auch irgendwann irrelevant, weil wenn man einmal den Hagelschaden auf dem Auto hat, ist einem das beim nächsten Gewitter, beim Stormchasen und auch wieder egal, ob man reinfährt in den Hagel oder nicht.
Also wenn man jetzt keine Ahnung hat von der Wetterkunde, dann denkt man, Gewitter ist gleich Gewitter, aber da gibt's, glaube ich, ganz verschiedene Gewitterformationen in unterschiedlichster Ausprägung?
Der Grundprozess ist immer gleich. Die warme Luft, die aufsteigt, die kalte Luft, die runterkommt. Aber von so einer Multizelle, so Kaltluftgewitter, wie sie jetzt dann morgen im Wetter schon angekündigt sind, zu so einer Superzelle sind nochmal extreme Unterschiede.
Was gibt's da für wichtige Parameter? Die Luftfeuchtigkeit?
Genau, also das ist erstmal die Energie, die in der Luft drin ist, die entsteht einmal aus dem Faktor, wie viel Wasserdampf ist in der Luft drinne, und je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf. Und nochmal so eine sogenannte Labilität, weil der Gewitter entsteht aus dem Temperaturunterschied. Unten ist es warm, oben ist es kalt. Und je extremer dieser Temperaturunterschied ist, desto mehr Antrieb hat natürlich so eine Gewitterzelle und desto größer werden die Unwetter. Und das ist natürlich im Sommer am krassesten, wenn eben die Sonneneinstrahlung am stärksten ist.
Wie kundig sind Sie inzwischen, wenn Sie da an den Horizont oder in den Himmel gucken? Können Sie dann schon prognostizieren, wie heftig ein Gewitter ausfallen wird und wann es vorbei ist?
Das kann man tatsächlich sehr schwer machen. Wenn die Gewitterzelle dann wirklich vormäßig sind, die Wolkenstrukturen, dann kann man schon sagen, okay, was da jetzt ungefähr passieren wird. Aber die meisten Informationen gewinnt man dann doch rein aus den Zahlenwerten, die wir eben messen können.
Und dann gibt's noch einen Wert, den wir alle als Kinder mal irgendwie mitbekommen haben, die zeitliche Differenz zwischen dem Blitz und dem Donner, die uns was sagt.
Das sagt uns entsprechend, wie weit der Blitz weg ist. Also die Schallgeschwindigkeit sind ja ungefähr so 330 Meter pro Sekunde. Ich lege mich jetzt nicht genau fest, aber in der Größenordnung. Das heißt, 3 Sekunden vom Blitz zum Donner ist 1 Kilometer Distanz. Wenn also es blitzt und es knallt, dann waren das also wirklich nur unter 100 Metern Distanz um einem herum.
Also je größer die Differenz, desto gemütlicher ist es noch, und je enger es wird, desto
genau
mehr sollte man sich davon
machen. Aber wenn es wirklich richtig laut ist, dann ist man auch sehr nah dran, weil natürlich der Schall auch immer weniger wird mit der Distanz.
Kann man Bastian Werner sagen, was die Wetter- und die Naturfotografie angeht, dass Sie schlussendlich ein Hobby zum Beruf gemacht haben?
Ich würde es nicht als Hobby nennen. Ich würde es wirklich als Lebensinhalt nennen. Also es ist so, ich liebe das einfach so sehr, alles, was damit zu tun hat. Also ich würde es am liebsten den ganzen Tag machen.
Den ganzen Tag, also angenommen, Sie hätten jetzt den kompletten Tag die Möglichkeit, Dinge zu tun, was würden Sie ausgehend von Stuttgart nach 12 Uhr machen?
Wenn ich jetzt, ich hatte kurz überlegt, von der Jahreszeit her, Mensch, es gibt doch sicherlich vielleicht wieder Gewitter im Süden von Deutschland, aber jetzt haben wir natürlich Nordostwetterlage, da passiert das nicht. Und da war ich schon so ein bisschen drauf vorbereitet zu sagen, vielleicht kann man noch danach Gewitter jagen.
Also Gewitter kriegen wir nicht, also was heißt, wir haben
kleine
Wettermeldungen war nicht die Rede, aber doch, ja, so Schauer und Gewitter, ja, vereinzelt.
Ja.
Aber Gewitterchen.
Gewitterchen, genau. Ich nenne das immer Regenschauer Plus. Das ist immer so typischer Aprilwetter, wo es mal vielleicht kurz rumpelt zu Hause, aber nicht so eine richtige sommerliche Unwetterfront.
Und ansonsten für die Naturfotografie, keine Ahnung, Schwäbische Alb, Morgendunst, bisschen neblig schon?
Absolut, da freue ich mich drauf. Also wenn das jetzt wieder losgeht, dann im Herbst. Und ich hoffe so sehr drauf. Wir haben ja so lange Tiefdruckwetter gehabt, dass wir so einen richtig schönen Spätsommer im September, Oktober, November bekommen. Und dann wieder wirklich hier der Talkessel in Stuttgart und zwischen Schwäbische Alb und Schwarzwald vollhängt mit dem Nebel. Dann Burg Teck, natürlich die Burg Hohenzollern über dem Nebel so zu fotografieren. Das ist natürlich fantastisch.
Lassen Sie uns ein paar Sätze über Sturmjäger verlieren. Also Sturmjäger sind Leute wie Sie, die sich untereinander kurzschließen und verabreden, um irgendwo hinzufahren.
Exakt. Wir fahren weg, Wolken anzugucken, sozusagen die Kurzfassung davon. Langwierig ist es ein sehr, sehr langer Werdeprozess, bis man wirklich sagen kann, dass man jetzt, ich sag mal, man braucht so 4-5 Jahre wirklich, bis man wirklich ein guter Sturmjäger ist. Weil man muss so viel erlebt haben, so viel sehen. Und ich kann in Deutschland Autobahn fahren zum Beispiel, oder sich drüber nachdenken muss, welche Autobahn ich nehme. Das ist zum Beispiel sehr wertvoll, wenn man eine Richtung einschätzt. Was machen bestimmte Mittelgebirge? Ja. Zum Beispiel ganz bestimmte Verhaltensweisen. Wenn man es im Südschwarzwald auslöst, dann geht das zum Beispiel die Schwäbische Alb rüber entlang, die Gewitterfront und so weiter. Ja.
Was sagen Sie Leuten, die Ihnen vorhalten, Sie betreiben Katastrophentourismus?
Naja, das Gewitter kann erstmal nichts dafür, dass ich da bin, oder ich kann nichts für das Gewitter, und ansonsten interessiere ich mich tatsächlich überhaupt nicht für die Schäden vom Gewitter. Also mich interessiert es wirklich einfach nicht. Ich finde diesen Prozess dieser Gewitterwolke interessant, und mein Ziel ist es, immer vorne dran zu bleiben. Und ich will gar nicht reinkommen dort, wo das eigentliche Unwetter niedergeht. Weil wenn das ja passiert, dann kann ich ja selbst mit dem Auto nicht mehr weiterfahren, wenn Bäume umliegen oder sowas. Ne? Und dann kommt die Feuerwehr und dann kann ich selbst gar nicht mehr Stormchasen.
Das heißt, Sie sind auch nicht nach Ahrweiler gefahren, beispielsweise, um sich die Schäden anzugucken und sie abzufotografieren?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mir die auf Bildern angeguckt und so weiter. Aber was, sage ich mal, mir geht es auch so wirklich um die Ästhetik und diesen Wetterprozess an sich. Der ist ja sozusagen mit der Flutkatastrophe ist es ja dann auch einfach abgeschlossen, das Ganze.
Kann das, was Sie machen, auch einen praktischen Nutzen haben?
Ja, der ist jetzt hier in Deutschland nicht ganz so hoch, aber in den USA ist das viel wertvoller. Da sind so viele Sturmjäger unterwegs, die sind direkt an den Gewitterzellen dran und melden eben, wenn die ersten Tornado-Zirkulationen sehen, und dann wird dann wirklich im County dann die Tornado-Sirene ausgelöst. Das hat dann eine wertvolle Sache, ja.
Wir haben über zwei extrem spannende Länder gesprochen, die jetzt für Ihr Metier von Bedeutung sind, über Norwegen und über die USA. Was fällt Ihnen spontan noch ein? In welches Land könnte man noch gehen, um da spannende Dinge zu sehen?
Oh, da gibt es ganz, ganz viele Länder. Also auf jeden Fall auch nochmal Südamerika würde mich interessieren, weil sozusagen das,
also ganz weit unten.
Ja, nee, so eher so Argentinien, so die Ecke. Weil der Unterschied sozusagen zwischen diesen Great Plains in den USA ist dieses Gebiet östlich der Rocky Mountains und dem Gebiet, was ich halt in Argentinien östlich von den Anden habe, das ist ziemlich symmetrisch. Da hat man auch sehr viele Gewitter und dann auch Tornados.
Ja, was noch?
Sehr spannend ist Norditalien. Norditalien ist so die Tornado-Alley von Europa. Das ist immer recht unbekannt, aber da haben wir ähnliche Bedingungen. Wir haben eine sehr große Tiefebene, die Po-Tiefebene. Man hat die Adria und das Mittelmeer direkt nebendran, die sehr viel Feuchtigkeit bereitstellen. Und die Alpen, wo die kalte und die trockene Luft aus dem Norden kommen kann. Das hat man sehr, sehr oft, dass dort sehr starke Superzellen und Gewitter entstehen.
Gibt es in Ihrem Gedächtnis einen sinnlosesten Wettertrip, den Sie unternommen haben?
Es gibt sehr, sehr viele sinnlose Wettertrips in meinem Gedächtnis, leider. Weil man hat so die Chancen so 70%, wenn man ein guter Stormchaser ist, schafft man so 70% Chancenauswertung.
Ja.
Jetzt schon Tage, da sind wir nach Frankreich gefahren für nichts. Wir haben auch schon mal einen kompletten Roadtrip von Frankreich über Italien wieder nach Hause gemacht und haben im Endeffekt fast nichts dabei gesehen. Also diese Tage gibt's einfach, die gehören dazu, weil selbst wenn es Gewitter gibt, selbst wenn ich eine Gewitterlage habe, wie die Front zieht, wie ich im Auto fahren kann, wie ich Standorte finde, das steht alles in den Sternen geschrieben dann, das kann man nicht vorher
sagen. Kennen Sie auch die Situation, dass Sie einfach zu spät mit dem Foto dann zugange sind, also wie in Nordnorwegen, als da Ihre beiden UFOs da im Himmel erschienen sind, aber keine Kamera da war?
Ja, absolut, also auch beim Stormchasen, da scheitert es meistens dann so dran, dass die Gewitterzelle irgendeinen Weg einschlägt, wo keine gute Straße hinführt, wo dann vielleicht Stau ist. Und dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig vorne dran, dann kann ich kein Foto machen, was sehr, sehr ärgerlich ist in solchen Momenten.
Eine Hörerfrage kriegen wir noch unter in dieser Sendung. Ein SWR1-Hörer möchte wissen, ob sein subjektiver Eindruck stimmt, dass Gewitter zugenommen hätten.
Der stimmt nicht, was aber immer, es wird, das Thema Gewitter wird mehr medial thematisiert durch den Klimawandel. Und es hat auch immer durch das Smartphone hat man immer eine Kamera in der Hand. Das passiert irgendein kleiner Tornado und es gibt sofort ein Video davon. Das gibt früher eine Vermerkung in der Regionalzeitung. Aber nein, die Gewitter werden weniger bei uns. Wir kriegen andere Unwetter wie Hitze und Überflutung. Aber dadurch, dass sozusagen der Temperaturkontrast abnimmt zwischen unserer Region und dem Nordpol, weil der Nordpol schneller wärmer wird, kommen nicht mehr so oft der Wetterwechsel. Es kommen weniger Fronten rein und dadurch gibt es auch weniger oft Gewitter.
Ja, wobei, also was die Zukunft des Wetters angeht, nicht nur des Klimas, da einige Unwägbarkeiten sind, dieses Fass können wir in dieser Sendung nicht mehr aufmachen, aber das fängt schon beim Jetstream an und hört, ich weiß gar nicht wo, auf.
Nein, also da kann man so lange drüber diskutieren, dass da gibt es dann auch keine sinnvolle Lösung, weil im Grunde müssen wir einfach abwarten, was passiert.
Ihr nächster geplanter Trip geht wohin?
Tatsächlich nach Norwegen im November, ja.
Mit?
Mit meiner Freundin gehen wir dann dahin und ja, genau.
Und zwei Fotoapparaten und einem schönen Zelt.
Genau.
Und dann?
Nee, wir haben eine Unterkunft, das ist so. Bisschen arbeiten tagsüber und dann ein bisschen Polarlicht fotografieren nachts.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.